Herzlich willkommen zu meinem Talk, wo es um Single Intelligence hausgemacht geht. Also ein bisschen die Fragestellung verfolgt wird, was gibt es denn für Mittel, sich Dinge im Frequenzraum mit Hobbymitteln näher anzugucken? Was kann man dabei rausfinden? Was gibt es so für Tools und wie gut oder schlecht funktionieren die? Ich habe mir hier so eine Konfiguration zusammengestöpselt, die seht ihr schon ein bisschen vor euch. Kernkomponente ist das hier. Das ist das USRP, das Universal Software Radio Peripheral. Das ist also ein Empfänger, der im Wesentlichen, da komme ich nochmal gleich, habe ich einen Slide vorbereitet. Genau. Also das ist das Herzstück. Man sieht hier in der Mitte einen dicken FPGA. Das sind schnelle AD- und DA-Wandler. Die machen also 32 Megasamples Analog-Digital-Wandlung, 64 Megasamples Digital-Analog-Wandlung. Hier auf diese Interfaces werden Daughterbots aufgesteckt, da kommt dann das Signal rein, da sind dann Tuning-Frontends dran. Das heißt, das Ding, was wir hier sehen, bearbeitet das sogenannte Baseband, also alle Frequenzen zwischen 0 und halt dem Maximum, was ich abtasten kann. Es ist unsortiert, was ist passiert? Nee, das geht so nicht. Ich drücke jetzt so lange an, du. Na gut, dann klicke ich halt die Folien einfach so. Kommt sofort, ich muss gleich mal... Ah, da ist das Slide. So sieht das aus, wenn man die Module draufsteckt. Es gibt verschiedene Module, die man oben drauf tun kann, die verschiedene Tuner drin haben, mit denen das Funksignal, das man sich angucken möchte, umgesetzt wird von der Frequenz, auf der sich das Signal befindet, in Spaceband. Das geschieht über einen Mixing-Prozess, dazu komme ich gleich noch. Genau. So, das ist ungefähr das, was passiert im Metall. Wir haben hier die Antenne. Das reinkommende Signal, wir haben noch ein Analogsignal, wird mit einem Oszillator multipliziert. Wenn man zwei Frequenzen multipliziert, kommt dabei ein Signal raus, was einmal die Summe und einmal die Differenz der beiden Signale ist. Das heißt, wenn wir hier einen 900 MHz Oszillator nehmen und hier ein Signal bei 901 MHz reinkommt, wir das multiplizieren, kriegen wir also einmal ein Signal bei 1 MHz und einmal ein Signal bei 1800 MHz. Dass die Signale oben filtern wir weg über einen sogenannten Tiefpass, also eine Filterkomponente, die die hohen Anteile wegwirft. Und dann... Also das hier ist das Frontend-Modul, was man draufgesteckt hat. Dann geht es auf dem Motherboard in einen AD-Wandler und von dort in einen sogenannten Digital Decimation Filter. Das ist das Ding, was wir auf dem FPGA gesehen haben. Also was auf dem FPGA ist, in dem Element in der Mitte gesehen haben. Was da im Wesentlichen passiert, die Samples fallen aus dem Wandler mit der 32 MHz pro Sekunde raus, da kommen mehrere Kanäle gleichzeitig und in 16-Bit, also eigentlich 14-Bit, aber 16 fallen raus. Und das passt nicht durchs USB. Also die Verbindung zum Rechner ist so ein USB-Kabel und da kriegt man sowas wie, naja, 8 Megasamples pro Sekunde durch, wenn man komplex samplet, also I und Q gleichzeitig. Und dazu muss man das runterrechnen. Das macht dieser Digital Decimation Filter. Der funktioniert im Wesentlichen, wer sich mit Filtern ein bisschen auskennt, es gibt sogenannte finite Impuls-Response-Filter, die aus quasi einer Kette von Verzögerungsgliedern bestehen mit Koeffizienten drin, die dann den Filter darstellen. Und wenn man das geschickt wählt, kann man sozusagen Filtering, also das Low-Pass-Filtering und das Downsampling in einem Schritt machen. Das macht dieser Digital Decimation-Filter. Abstrakt für den User gesehen macht das Ding folgendes. Ich habe hier ein Signal, das kommt rein bei, sagen wir, 900 MHz. Dann geht es da weiter mit einem Signal im Lowband, das aber immer noch breitbandig ist. 32 Megahertz dann, hier 32 Megasamples. Und dann kann ich mir aus diesem Spektrum, was ich runtergerechnet habe, also wenn ich hier mit 900 Megahertz mische, kommen von 900 bis 910 hier möglicherweise rein, werden dann auf 0 bis 10 MHz umgerechnet. Und dieser Digital Decimation Filter, damit kann ich mir aus diesen 10 MHz einen Ausschnitt aussuchen, der mich interessiert. Das heißt, aus Anwendersicht werfe ich da rein, wie groß soll der Ausschnitt sein und wie viel soll runtergesampelt werden. Und Filterqualitäten und so weiter und so fort. Ja, aber kommen wir zu dem restlichen Equipment, was man hier noch sieht. Man braucht auf jeden Fall eine Antenne. Ich habe mehrere mitgebracht, die hier große Prominente ist, eine sogenannte Discone-Antenne, die für breitbändigen Empfang geeignet ist. Also das Modell hier ist jetzt von 50 bis 1500 MHz in etwa. Das hier oben ist der Empfangsteil, das hier unten ist Ground. Und durch den wachsenden Abstand nach außen hin findet sich sozusagen für die Welle jeder Wellenlänge irgendwo eine Stelle, wo es Resonanz gibt und man also ein Antennensignal empfängt. Daher diese Konstruktion. Eine andere Antenne, die man relativ oft sieht, wenn man sich mit so, wir gucken uns das Spektrum an, beschäftigt, sind diese Antennen. Das ist eine logarithmisch-periodische. Zu der müsste hier auch noch ein Bild da sein. Auweia. Auweia. Die dritte Folie war das? Ja, genau. So. Die besteht aus einer Reihe von Dipolen, die hier über einen Mittelleiter verbunden sind. Auf der Rückseite nochmal dasselbe. Und dann sind hier kürzer werdende Dipole angeordnet. Und auch da ist es halt so, dass für jede Frequenz sich eine Stelle findet, wo es Resonanz gibt. Also die Antennen sind sehr breitbandig, dafür ist die Richtwirkung nicht besonders gut, also die der Empfangsgewinn. Empfindlichkeit wovon? Ja, genau. Also ich weiß nicht, die hat sowas wie 5, also nee, die da 5, 6 dB, was halt nicht besonders viel ist für, also wenn man eine Yagi in ähnlicher Größe hat, was eine ähnliche Bauform hätte, würde man auf 20, 30 dB kommen. Also liegen schon Welten dazwischen. Die sehen nicht so aus, weil sie schön gerichtet sind, sondern weil sie eine schön hohe Bandbreite haben. So. Was ist an Software noch? Hardware-Komponenten hatte ich jetzt, glaube ich, alle. Man braucht natürlich immer so einen Haufen Kabelstecker und Adapter. Die Software-Komponenten. Die wichtigste Software-Komponente ist der GNU Radio Software Stack. Das ist ein kruder Mix aus Python und C++, der manchmal so ein bisschen schwierig zu handhaben ist, der aber seinen Zweck erfüllt. Man kann damit hacken. Da gibt es auch wieder verschiedene Signalverarbeitungsbausteine, die man braucht, Filter, auch wieder Decimation-Filter, Low-Pass, Tief-Pass, was man braucht, aber auch schon eine Handvoll von Demodulatoren, die man sich dann instanzieren kann. Komme ich vielleicht später noch dazu. Ich mache damit momentan nicht viel, außer dass ich mir ein kleines Skript geschrieben habe, wo ich hier an der Kurbel drehe und dann ändert sich die Frequenz. Also dann tunet die GNU-Radio-Software den Tuner, der auf der Platine drauf ist und der das in eine Pipe schiebt. Denn das nächste Tool, was ich verwende, vielleicht sollte ich einfach mal die Software starten, dann gibt es dann mehr zu sehen. Das kann sein, das kann helfen. Anderes Oh, fail, fail, fail. Ich kann ja mal den Gain ein bisschen hochdrehen. Da sieht man vielleicht ein bisschen besser was. Also man sieht rechts unten immer die gerade eingestellte Bandbreite. Ich habe also den Decimation-Filter so aufgehackt, dass ich den regulieren kann, den auf der Software-Seite, die Frequenz. Und kann mir jetzt hier zum Beispiel reinzoomen. Na, wer kennt's? Es handelt sich um einen FM-Radiosender. Frequenz 98,6. Ja, man sieht eindeutig, es ist ein analoges Signal und es ist wohl ein frequenzmoduliertes Audiosignal. Was man auch noch relativ gut erkennen kann, ist, das, genau, Erklärung, was sehen wir denn da eigentlich? Dankeschön für den Hinweis. Das ist eine FFT, und zwar wird hier einmal die FFT als 2D-Diagramm dargestellt und dann oben wird nochmal dieselbe FFT als Wasserfalldiagramm dargestellt. Das heißt, das scrollt nach oben raus. Und das, was wir hier als Wellenform sehen, wird da oben über die Farbe repräsentiert und man sieht quasi die Waveform. Also von links nach rechts ist der Frequenzraum, von oben nach unten ist die Zeit. Man sieht hier drei Träger, das liegt daran, dass in der Mitte der sozusagen Legacy-Monoträger ist und dass da außen ist das Stereo-Differenzsignal, damit man links und rechts hören kann. So. Und bevor wir damit weiterspielen, gucke ich doch nochmal, weil ich habe viele bunte Bildchen mitgebracht, dann erkläre ich halt die Bildchen. So, so ein paar Screenshots. Man sieht es auch relativ undeutlich. Das ist auch ein Audiosignal in einem anderen Frequenzbereich, nämlich bei 150 MHz. Da findet man so Industriefunkanwendungen, da findet man Taxifunk, ähnliche Geschichten. Da findet man einen Haufen interessanter, unterschiedlicher Modulationen, Bilder, die man sieht. Das hier sieht mir auch schwer nach einem Analogsignal aus. Ist nicht so breit wie das eben, weil es ist nicht FM, sondern AM. Och, das wollte ich noch gar nicht zeigen. Kriegen wir später. So, das hier ist 70 cm Band, das ist ein Digitalträger. Also man sieht jetzt hier nicht mehr irgendwie Wellenformen, wie bei den beiden Beispielen eben, sondern eigentlich einen relativ gleichmäßigen Streifen. Und man sieht, wenn man genau hinguckt, dass er oben so ein bisschen verrauscht ist und unten dann relativ regelmäßig. Liegt daran, dass hier Daten gesendet werden und da keine Daten mehr, sondern nur noch leere Frames. Da ist mein Startslide, ich habe ihn gefunden. Genau. SND, komme ich vielleicht gleich nochmal später zu, ist so ein Emacs-like Tool, wo man in Scheme Signalverarbeitung skripten kann. Das habe ich für das eine Projekt genommen. Hatten wir schon, kennen wir schon. Das haben wir eben auch in der Software gesehen, das ist Radio. Das ist auch wieder Narrow FM, diesmal im 4-Meter-Band. Sprachsignal, man sieht interessanterweise auf der Frequenz auch noch, wir kriegen es natürlich nicht als nächsten Slide, manchmal sieht man da auch Digitalsignale, komme ich gleich zu, wenn wir das Slide sehen. Das ist jetzt, wer erkennt die Frequenz? Bingo. Wahrscheinlich. Die Autobahnmeisterei. Das ist eins meiner Lieblingsbänder, 433 MHz, sind ISM-Anwendungen. Das sind so diese 5 Euro Funksteckdosen und Garagentoröffner und so dieser ganze Billigschrott. Man sieht hier auch sehr schön irgendwie da so ein gepulstes Signal und dann da unten macht er dann wo seine PLL aus. Das links ist auch sehr schön, also gerade ist anders. Das ist dieselbe Frequenz, auch irgendein unklares Signal, sieht auch digital moduliert aus. Oh, das ist ein schöner. Was sehen wir denn hier? Also, ein Autoreifen. Sieht ein bisschen aus wie ein Autoreifen, ich würde es auch für eine digitale Modulation halten. Aber zwei Dinge sind bemerkenswert in dem Bild. Erstens, hier fehlt ein Stück. Und da fragt man sich natürlich, hat der Sender da ausgesetzt oder was ist da passiert? Wenn man genauer hinguckt, man sieht es bestimmt auf dem Beamer nicht, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass es ein bisschen heller ist als das da. Und wenn man rauszoomt, sieht man, dass das passiert, wenn irgendwo 4 MHz weiter ein dicker Träger angeht. Und der einfach, mein Filter ist einfach zu weit hinten und vorne die analoge Endstufe, die kriegt halt zu viel Leistung rein auf der anderen Frequenz, der regelt den Gain runter und dann sieht man nichts mehr. Sehr bemerkenswert auch ist diese Linie hier rechts. Die verschwindet nämlich an der Stelle nicht. Was sagt uns das? Das ist gar nicht da draußen im Äther, sondern das kommt aus unserem Gerät. Und das Debugging ist sowieso so eine Geschichte. Man muss also sorgfältig drüber nachdenken, was in diesem Ding passiert, um zu entscheiden, ob das, was man sieht, wirklich das ist, was man sehen möchte oder nicht. Man kann da teilweise manuell machen, teilweise, vielleicht ist auch einfach bloß der Transistor in Sättigung gegangen, ich weiß es nicht. Achso, die Frage ist, ob man den Gain auch regeln kann. Ja, man kann den Gain auch manuell regeln. Das ist sogar der Default. So, das ist ein sehr schöner, weil hier sieht man direkt in der FFT die Nullen und Einsen. Das ist, wer hat der Poxack gesagt? Okay. So. Zu dem kommen wir gleich, wenn ich das passende Slide gefunden habe. Das war der versprochene Digitalfunk auf der Frequenz. Damit sagt der Autobahnmeister, dass er jetzt fertig ist und wieder nach Hause kommt. In Berlin haben wir ja demnächst Tetra und die gute Nachricht bei Tetra ist, sie haben über die Krypto wirklich gut nachgedacht. Also man kann den Kram zwar relativ leicht demodulieren, aber dann sieht man nicht viel. Also das Krypto-Konzept ist vom BSI und sehr gut. Also man darüber nachgedacht. Über Jamming-Resistenz haben sie nicht nachgedacht, was ich ja persönlich für einen Fehler halte. Naja, und deswegen wird man also sowas in Berlin demnächst nicht mehr sehen. Ja, 149,4, der Herr Hedfeld war lange Jahre ein Gast auf dem Kongress und das Taxifunk, das sind diese Telegramme, mit denen Sie sagen, wo man jetzt hinfahren soll. Oh, das ist ein spannendes. Das habe ich nicht rausgefunden, was es ist. Man sieht offensichtlich mehrere Träger, die die ganze Zeit auf sind und zwischendurch ist so ein Signal, es könnte digital sein, ist wahrscheinlich digital. Aber da ist schon wieder so ein Artefakt dazwischen, so eine wandernde Linie. Der habe ich mal ein bisschen hinterhergekurbelt und irgendwann festgestellt, das ist der Spannungsregler in meinem PC, der daneben steht. Der halt irgendwie, je nachdem, wie er die Spannung regeln muss, so ein bisschen driftet. Vielleicht muss man sich damit mal näher beschäftigen. Vielleicht kann man da ja Sachen rausfinden, so RSA-Keys oder so. Später. Ja, dann kommen wir zu lustigen Frequenzen. Das ist, da steht dran, deckt. Wir sind bei 1,8 GHz. Die deckt hat 10 Kanäle, die sind jeweils 1 MHz breit. Das geht also mit dem Gerät noch relativ gut, wenn man sich die Kanäle einzeln anguckt. Große Problem ist, die machen Frequency Hopping. Ich kriege 8 MHz Bandbreite durch dieses USB-Kabel durch und das sind 10 Kanäle. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber dafür kann man auch die ungeraden Timeslots mitnehmen. Genau, zu deckt gibt es nämlich noch Software. Das sieht dann so aus. Das ist ja, von den Detected.org-Leuten ein Plugin und ein Demodulator. Also das ist original vorhin so aus meinem USLP gefallen. Das dekodiert die Pakete, schiebt sie auf den Socket und man kann sie sich dann mit einem Wireshark in der SVN-Version angucken und drin rumscrollen. Na, die
Also,
anderen.
oder dass die Software doch richtig eingeloggt kriegt bei den Paketen und so weiter.
Na,
Also,
die.
diese ganzen verrauschten Daten und.
Naja, die. Da passiert ja so Demodulation. Da haben wir, glaube ich, nachher noch ein schönes. Genau, das ist doch genau der, den ich sehen möchte dazu. Wenn man so demodulieren möchte, muss man ja irgendwann. Die Frage war irgendwie, da kommen ja so ein Strom Analog-Samples an, wo man dann weiß, wo die Bits losgehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann ich das so zusammenfassen?
Ja, nur ungefähr.
So ungefähr. Ich versuche es auch so ungefähr zu erklären, weil die Zeit ist endlich. Was wir hier sehen, ist ein GSM-Träger. Das ist so eine Basisstation. Und da sieht man schon da oben diese leuchtenden Punkte. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass da, wo diese Punkte sind, auf dem Rest des Frequenzraums nichts passiert. Was sagt uns das? Man sieht da einen Träger. Da wird also immer dasselbe Symbol kodiert. Und wenn man sich das quasi von der Seite anguckt und hier mal so diesen Averager einschaltet, sieht man hier einen charakteristischen Peak. Daran erkennt man die GSM-Kanäle, die haben diesen Peak. Und da ist synchronisiert er. Das heißt, der Empfänger lauscht, wartet darauf, dass da die passende Frequenz kommt. Und wenn die passende Frequenz kommt, dann fängt er an mitzuzählen und dann kriegt er irgendwann mal so einen Sync-Burst. Und da wird es bei GSM ein bisschen esoterisch, was die Demodulation angeht. Und weil dann muss er sich drauf trainieren und so weiter und so fort. Ist aber alles fertig und kann man sich in Software klicken, weil den hatten wir eben schon. Ja, genau der. So sieht das aus, wenn man das durch die Software jagt. Das ist jetzt leider noch nicht im Wireshark, was aber auch bloß daran lag, dass der Patch nicht mehr applied hat. Also ich habe es nicht geschafft, eine Version zu bauen, die sowohl GSM als auch DECT macht, weil Patches aus unterschiedlichen Quellen für verschiedene Versionen. Das ist auch eine Software, die quasi mit GNU Radio geschrieben ist, einen GSM-Demodulator und dann hinten dran einen Packet Analyzer. Und das habe ich auch vorhin unten im Hackcenter aufgenommen. Das ist also eine O2-Zelle. Das ist sozusagen unsere lauteste und damit spannendste Anzugucken-Zelle hier auf dieser Veranstaltung. So, gucken, was wir sonst noch haben. WLAN. Man sieht sehr schön, dass Pakete unterschiedlich lang sein können. Also im Vergleich zu den Signalen, die wir vorhin gesehen haben, die sahen ja eher schmal und lang aus und das hier ist alles relativ breit gezogen. Wir haben es also da in den höheren Frequenzen mit also sehr großen Bandbreiten zu tun. Ich habe jetzt hier auf 8 MHz Bandbreite rausgezoomt und ich sehe irgendwie nur einen Bruchteil der Pakete. Die sind also irgendwie sicherlich breiter als die Wand. Kriege ich leider mit dem Gerät 30 MHz sowas. mit dem Gerät nicht demoduliert. Da braucht man dann das Nachfolgegerät, das heißt USB 2, und das hat Gigabit Ethernet. Da bekommt man endlich 100 Megahertz Bandbreite raus. Da freue ich mich ja schon drauf. Bluetooth. Ich habe ja auch wieder unten den Averager an, da sieht man die einzelnen Kanäle. Bluetooth macht ja auch einen Frequency Hopping und hat Zeitschlitze, und man sieht da solche Bursts. Und man sieht auch schon hier, dass die Bluetooth-Hardware ist auch immer nicht ganz so toll verarbeitet und so teuer. So, aber einen hatte ich doch noch. Genau, den musste ich wahrscheinlich jetzt. Zeige ich den so. Das da habe ich gesehen, auch auf 2 Meter, und zwar wenn die Straßenbahn bei mir vor der Haltestelle vorbeifährt. Das ist also irgendwie, das da oben ist die Straßenbahn, das da unten ist die Ampel. Und das Signal haben wir uns mal ein bisschen näher angeguckt, und nein, wir haben keine Sendeexperimente unternommen. Und das ist dann wieder in der Präsentation. Der da. Das ist jetzt in SND. Das ist dieses Emacs-like Soundbearbeitungstool. Und da habe ich also ein bisschen Scheme geschrieben und mich ein bisschen an Signalverarbeitung geübt. Das da oben ist, wenn man das reinkommende Signal FM demoduliert, der sozusagen Kanal. Das da drunter ist, also wenn man genau hinguckt, sieht man, und das in die FFT wirft, das sind halt 2400 Hertz. Plus irgendwie Spektrum an der Seite, sieht nach Phase-Shift-Keying aus, so irgendwie noch 2 Beulen links und rechts. Wenn man das mit einem 2400 Hertz Signal mischt, dann kommt das in der zweiten Zeile raus. Was schon so ein bisschen so aussieht, als wären da Bits. Und das kann man dann nochmal durch einen Tiefpassfilter tun und dann quantisieren. Und dann hat man auch tatsächlich Bits. Jo. Damit habe ich, glaube ich, alle Lustigen gezeigt, und jetzt wollte ich, glaube ich, mal ein bisschen anfangen zu gucken, was ich hier in diesem Raum so empfange, und nebenbei auf Fragen zu antworten. Vielen Dank.
Wie viel kostet denn das in der Löt und in der fertig aufgebauten Version? Wenn es überhaupt eine Löt-Version gibt?
Es gibt keine Löt-Version und du willst es auch nicht selber löten. Das mit HF und so und ist kritisch.
Ja. Wie viel kostet das, fertig aufgebaut?
So 700 Euro muss man, glaube ich, ausgeben mit Frontends und allem drum und dran. Radio. Möchte jemand mal eine Frequenz sehen? Von dem Mikro, wenn du die Frequenz weißt.
Das hier doch eben.
Da muss ich mal umbooten, dann brauche ich das andere Frontend.
Aber die hattest du doch eben gehabt.
2,412, das war ein Screenshot, ja.
Nein, muss live hattest du doch eben bei der Vorführung.
Die 2,4, das...
Also das Mikro hier hattest du doch eben live gehabt.
Das war ein Radiosender, das war nicht das Mikro. Ach so. Zwei, 2412. Also, ich sehe da erstmal einen Haufen WLAN rumfunken. Das sind irgendwie diese dicken Streifen, die da durchkommen. Ich kann mal ein bisschen reinzoomen. Wir sind jetzt bei 8 MHz Bandbreite. Das da. Da, ich glaube, ich sehe es. Das hier. Test.
Da.
Ja. Ich bin nicht überzeugt.
Das hängt ja auch am Kabel. Wenn, dann ist es das hier, aber...
dann sag mal was. Dann gehe ich nochmal ein Stück raus.
Also manchmal wird es zwar dunkler, aber wirklich korrelieren tut das nicht.
Ich glaube, wir haben zu viel Gain. Das ist dieses komische, genau dieses DBSRX-Modul. Ist leider ein bisschen bescheuert. Wir drehen einfach mal den Gain runter. Das war vielleicht ein bisschen wenig Gain. Guck's nochmal. Ich glaube, ich sehe da nichts.
Mach mal aus. Nennt sich auch nichts.
So, aber hier sehen wir auf jeden Fall schon mal jede Menge WLAN auf der Frequenz. Wir sind ein bisschen nach links kurbeln, immer noch WLAN, immer noch WLAN, immer noch WLAN, immer noch WLAN. Und dann so ab 2,4 wird es relativ ruhig. Da ist halt nicht viel. Also nichts, was ich hier in diesem Raum mit dieser Antenne empfangen könnte. Also man muss sich halt immer Gedanken drüber machen, wo könnte man ein Funksignal sehen, wie sind die Ausbreitungsbedingungen. Hängt ein bisschen von der Frequenz ab natürlich. Ab einer bestimmten Frequenz hat man Line-of-Sight-Ausbreitung, tiefere Frequenzen gehen auch ein bisschen besser. Guter Hinweis. Also das, wenn man irgendwo was sieht, ist die spannende Frage ja, wie findet man raus, was es ist. Und der Frequenznutzungsplan ist dabei ein sehr hilfreiches Werkzeug. Den schlägt man dann auf und dann steht sowas drin wie betriebliche Nutzung oder irgendwie vergeben an das Militär. Da gibt es eine ganze Menge. Ich glaube, da habe ich auch mal Träger gesehen, die sahen sehr gleichförmig aus. Da sah man keinerlei Modulation auf den, Modulation schon in Form von so Hügeln, also da war RF-Energie, aber man hat keinerlei Struktur gesehen. Da kann man mal davon ausgehen, dass sie da ein Spread-Spektrum machen und man ohne den passenden Code einfach den Zug nicht findet und keine bezieht. So.
Gibt es auch Leute, die da im Bereich der Satellitentechnik unterwegs sind?
Die Satellitentechnik habe ich mich noch nicht rangetraut, weil ich noch keine Schüssel auf dem Dach habe, aber sicherlich auch ein spannendes Betätigungsfeld ist, aber dann nochmal eine Nummer größer. Ich weiß, dass es ein großer Sport ist und gibt es ja diese Geschichten aus Südamerika, wo dann jemandem aufgefallen ist, dass es bei 300 und irgendwas Megahertz plötzlich einen Radiosender gab, der da gar nicht hingehörte. Und dann hat er mal geguckt und festgestellt, es gibt da diese Militärsatelliten und die haben Analogtransponder und die sind offen, da kann man einfach reinfunken. Und das nutzen die, weil es billig, kauft man sich so eine Amateurfunke, dreht die auf und ja. Weiteres Hilfsmittel, um rauszufinden, was man da gerade sieht, ist natürlich die Tabellen im Internet. Sowas, also einfach mal gucken, es gibt diverse Seiten, wo für alle Orte dokumentiert ist, was da die bekannten Frequenznutzungen sind. Da findet man dann oftmals raus, naja, das ist jetzt hier eine BVG-Frequenz oder Wasserwerke oder dergleichen. Dann ist natürlich immer die spannende Frage, was für eine Art Signal ist es? Also was sieht man da? Ist es digital moduliert, analog moduliert? Ist die, gehen da viele Bits drüber oder wenige? Dann hat man ungefähr eine Vorstellung, kommen da regelmäßig Telegramme oder unregelmäßig? Also irgendwas, was auf 433 MHz im Sekundenabstand immer kurze Bursts schickt, wird wohl irgendein funkgesteuerter Sensor sein. Und was unregelmäßig passiert, ist dann halt was anderes. Und natürlich kann man auch versuchen reinzugucken, ob man die Bits versteht. Also genau wie man das ja bei Deckt gemacht hat. Ja?
Kann man bei einem Analogsignal den Sound ausgeben lassen?
Das kann man machen. Es gibt diverse Demodulatoren. Also bei GNU Radio ist vieles dabei, was man schon braucht. Also so FM-Demodulatoren für Wideband und Narrowband und AM und auch viele Digitalmodulatoren. Ist tatsächlich so ein bisschen Skriptgehacker. Also es gibt da so ein Skript, das kann man starten und das macht dann FM-Reception. Und genauso gibt es Skripte, die kann man starten und dann hätte man plötzlich Deckpakete. Also es gibt für verschiedenste schon fertige Lösungen, manche muss man sich ein bisschen zusammensuchen. So.
Wie sind die legalen Regelungen?
Die rechtlichen Voraussetzungen. Also es Senden sollte man damit auf gar keinen Fall, wenn man kein Funkamateur ist. Und das sollte man schon deswegen lassen, weil man nicht weiß, was man für Scheiße baut. Wenn man den Kram irgendwann mal verstanden hat, dann kriegt man die Lizenz auch hinterhergeworfen, weil die ist dann einfach, wenn man mal weiß, wie die Technik funktioniert. Und dann kann man sich ans Senden trauen. Also senden schon mal gar nicht. Empfangen ist die rechtliche Situation so, dass es natürlich verboten ist, diverse Sachen zu empfangen. Aber es ist so, dass wenn man aus Versehen doch mal was empfängt, was nicht an einen bestimmt ist, man dazu verpflichtet ist, über Inhalt und Umstand der Kommunikation keinen anderen Mitteilung zu machen. Und wenn man sich das hier so im Spektrum anguckt, ist das bestimmt ein Graubereich, weil man sieht ja nicht wirklich viel. Man sieht, da ist ein Träger, okay, das ist wahrscheinlich sogar allgemein bekannte Information. Wenn man anfängt, dann aber irgendwie auf 85 MHz was zu demodulieren, sich das anzuhören, ist das schon wieder möglicherweise strafrechtlich relevant. Eine Funke, ja. Währenddessen kann ich ja mal. Eine Funke, sagt er. Was wir hier gerade noch haben, ist deckt. Man sieht vermutlich wieder nicht viel. Es gibt ein Modul, da ist kein Frontend drin, da kann man also direkt mit einem Baseband-Signal reingehen und das sieht dann natürlich auch 50 Hertz. So, ich habe mal ein bisschen heller gedreht, jetzt sieht man es vielleicht besser. Das hier ist deckt. Können uns ja mal so einen dicken Träger nehmen und ein bisschen reinzoomen. Sieht man ganz viele Telegramme. Die sind jeweils so 1 MHz breit, und wie man sieht. Und viele Zeitschlitze mit relativ kurzen Diagrammen. Wenn man noch ein bisschen weiter reinscrollt, sieht man sie auch irgendwann. Das sieht schon so ein bisschen nach Bits aus, ne? Ich kann ja mal.
Die Frage war, ob du mit den Skripten Filtersätze für die Demodulation lädst, also für FM.
Genau, genau das passiert. Also können wir mal in so ein Skript reingucken, das ist wahrscheinlich ein länglicheres, ne? Nee. Stimmt, da ist der Top-Block. Du wirst gucken, ob man ein bisschen was sieht. Genau, das funktioniert so, man instanziert sich diverse Objekte, sowas wie gr.filesource ist also ein Objekt, das aus einem File liest und dann so einen Stream Daten liefert. Und dann kann man sich so eine Sync bauen, zum Beispiel eine Waterfall-Sync, die so eine Waterfall-GUI macht. Und dann werden die im Prinzip mit Connect miteinander verbunden. Man sagt also, man hat die Filequelle und tut das in seine Sync rein, die ein Display anzeigt. Und dann sagt man da ran und dann sieht man da Daten fließen. Also so auf dem Niveau passiert das ungefähr. Und die Anzahl der Bibliotheken ist groß. Es gibt also so ziemlich alles, was man in Standardbauelementen braucht, um sich einen Demodulator zu bauen oder einen Empfänger oder ein was auch immer. So, aber eigentlich wollte ich es ja mal laufen lassen. Sehr froh, dass ich diesen Code zum Laufen bekommen habe. Ja, der will leider in so ein Socket schreiben und so, auf der Frequenz ist nichts los. Doch, da. Et voilà. Können wir mal auf das andere Modul, auf die große Antenne gucken, was wir so in interessanten Frequenzbereichen sehen. 433 MHz, das typische ISM-Band. 433,625? Kann ich machen. Nehmen wir die andere Antenne, ich muss Audio so ein bisschen dran. Ja. Also die Software ist, sind. Ey, die OP haben auch den Soundcheck. So, da sieht man jetzt deutlich mehr. Kann man es sehen? Ich mache mal noch ein bisschen heller.
Könnte auch von richtig Farbkopierungen machen, weil man
kann. Ich kann die Farbe wechseln, aber ob das hilft.
Man kann auch von Regenbogen Farben machen.
Kann ich hier noch ein bisschen noch reinkurbeln?
Die O4HOT Soundcheck, fest.
Benchmark Träger 1750 Hertz. Was für eine Bandbreite hast du denn da?
Ist ja FM Narrow.
FM Narrow, dann müssten wir eigentlich mit 8 kHz Bandbreite auskommen. Ja, meinen Sie Träger?
Jo, 4HOT Soundcheck.
Die was?
Die Zeitkonstante ist unabhängig einstellen?
Na, die Geschwindigkeit, mit der das scrollt, hängt davon ab, was da für eine Samplingrate reinfällt und wie breit das FFT-Fenster ist. Das heißt, man kann es nicht wirklich unabhängig einstellen, außer man macht die FFT halt höher auflösend, dann scrollt es noch langsamer, oder man macht die FFT schmaler, dann scrollt es schneller. Das sind so die Möglichkeiten. Aber ich arbeite halt immer so, dass also ein 2048 Punkt FFT für ein komplexes Signal von 1024 Pixel raus, so breit ist mein Bildschirm. Und dann muss ich halt mit der Zeit leben, so wie sie rausfällt. So.
Hast du denn rausgefunden, was die Straßenbahn gefunden hat?
Nullen und Einsen. Es gibt jemand, der hat sich damit näher beschäftigt und der behauptet, die Struktur verstanden zu haben. Oh, das ist übrigens sehr interessant, Stichwort Debugging. Man sieht jetzt hier, bleibt mal, drück mal nicht drauf, man sieht da sowas relativ Lautes. Weiß nicht, ob ihr das seht, das da. Und wenn man das reinkurbelt, sieht man, es sind 432 MHz. Das ist leider ein Vielfaches der Samplingfrequenz und das da ist gar nicht wirklich da. Und wenn du jetzt aber mal drauf drückst, sieht man, wird das Signal weggedrückt, habe ich hier den sehr lauten Träger. Sieht analog moduliert aus. Mal gucken, was wir hier sonst zu finden. Wer war das denn von euch? Ja.
Entschuldige. Du sagtest eben, das wäre gekoppelt mit dem FFT-Breite und der Geschwindigkeit. Aber so Geschichten wie Sliding Windows macht er nicht.
Kann er auch, kann man konfigurieren. Also das, okay, das wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit, da tatsächlich noch was rauszuholen.
Okay, danke.
Ja, das hier ist wieder so 416, wir sind wieder bei einem Vielfachen. GSM würde ich, glaube ich, ganz gerne nochmal vorführen, weil das sieht immer spannend aus. Ja.
Gehört
Bautlein
zum
GNU-Radio-Projekt? Nee, leider nicht. Frage war, ob Bautlein zum GNU-Radio-Projekt gehört. Leider ist es so, dass Bautlein zwar umsonst, aber nicht Open Source ist, weswegen man also eine relativ verwegene Konstruktion mit einer Pipe braucht, die dann nach Standard in Bautlein reinschreibt. Und das ist ziemlich lästig. Man kann auch die Skalen am Rand nicht updaten, man kann also nicht die tatsächlichen Frequenzen reinschreiben. Man kann da nur so hacken.
Leider finde ich gerade in dem Waterfall-Filter.
Ja, auch, aber die sind bei Weitem nicht so schick, man sieht da einfach nicht so viel. Das war was anderes, ja, das war ein...
Gibt es dafür auch eine Lösung für elektronisch schwenkbare Antennen, also für die Hardware?
Kannst du bauen, wenn du mehrere davon zusammensteckst, kannst du die Sampling-Clocks miteinander synchronisieren. Und naja, mit der Datenmenge muss man klarkommen. Das mit der Datenmenge ist so ein Problem. Also wenn man sowas machen würde mit elektronisch schwenkbarer Antenne, müsste man ja ein Delay machen und das muss man dann irgendwo in Software tun. Also ja, wenn man
das könnte man eigentlich schon im Tuner machen. Also das spezielle Tuner gibt mehr mit mehreren Eingängen, die das dann regeln.
Na, du brauchst halt auch mehrere Wandler und mehrere irgendwie USB-Kabel, um das in den Rechner zu schaffen. Also die,
bevor das in den Tuner reingeht, dass die dann schon verzögert werden. Und dass man so schwenken kann.
Das müsste man sich halt bauen. Ich finde Softwarelösungen immer attraktiver. Aber das GNU-Radio ist darauf ausgelegt, dass man da tun kann, dass man da auch synchrone Empfänger haben kann, mehrere, um dann in Software den Delay zu machen. Der Vorteil ist, dass man die Antenne hinterher schwenken kann. Man kann den ganzen Kram auf Platte schreiben und dann den Delay in seiner Software machen und dann die Antenne hinterher auf seine Aufzeichnung schwenken. Und wenn man das davor hat, dann kann man halt bloß live schwenken. Das ist nicht so cool. So, wir sind hier mittlerweile bei. Sind wir nicht? Fail. Auch Fail. Keiner bewegt sich. Die Software ist kaputt. Nee, doch. Das war doch richtig. Warten. Wir sind wieder da gelandet. Ich fasse es nicht. Wir können mal gucken, ob wir das POXAG-Signal hier auch sehen. Das Rechtecksignal, der Pager von vorn, der müsste sich eigentlich irgendwo hier aufhalten. Gibt es die Dinger denn immer noch? Also offensichtlich, ich habe in Berlin das Signal gesehen, ich weiß, dass die Feuerwehr darüber alarmiert. Ich sehe nicht, aber wir können ja mal gucken, ob Sie hier schon Tetra eingeschaltet haben.
Wieso wieder 32 MHz, also wirklich auch Popo-Signal?
32 MHz? Nee. Kilohertz. Ey, gucke da. Nee, das ist wieder ein Echo.
Sagst du zur Sendeseite? Ja.
Die Sendeseite, ich habe mich mit der Sendeseite nicht beschäftigt und ich wollte eigentlich mehr oder weniger so das Ergebnis meiner Experimente aus verschiedensten Quellen zusammengeklaubter Software vorstellen. Die Sendeseite ist vorhanden. Mehr weiß ich dazu nicht. Es funktioniert andersrum. Ich glaube, da fallen 10 mW raus. Das hängt ein bisschen vom Frontend ab. So, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Wenn es noch letzte Fragen gibt, wäre jetzt die Gelegenheit, die zu stellen. Ansonsten ziehe ich mit dem Gerät gleich in den GSM-Workshop rüber, um da noch ein bisschen an der GSM-Seite rumzubasteln. Und wer da noch zugucken möchte oder weitere Fragen hat, ist da gerne eingeladen.
Was ist mit Signalen, die so moduliert sind wie, wie heißt das, Satellitennavigationssystem, sag mal schnell. GPS, also wo man eine Korrelation braucht, kann das System prinzipiell so Signale demodulieren, die so korrelieren?
Wenn du sie schnell genug wegsamplest, ja. Du hast also ein Problem dieses Setups ist, dass man bei einigen Demodulationsverfahren gerne synchron arbeiten will. Das heißt mit der Phase von dem Signal im Mischer, dass da die PLL nachregeln, sodass man immer auf Null ist mit seinen Symbolen. Weil sonst muss man sich hinterher in der Software noch mit dem Drift beschäftigen. Und das ist halt schwierig, du kannst ihn nicht nachregeln. Der hat halt an seine feste Frequenz und alles, was es an Abweichungen von der Nominalfrequenz gibt, die muss man in Software hinterherziehen. Aber theoretisch geht's.
Manche Sachen sind aber in Hardware dann doch einfacher, oder?
Einfacher in Hardware?
Manche Sachen werden dann doch aber in Hardware einfacher umzusetzen, oder?
Naja, da muss man ein Hardware-Mensch für sein. Also das Charming an diesem Ansatz ist, dass man sich mal eben so ein Python-Skript zusammenhacken kann, alles zusammenschmeißen kann. Und was dabei rauskommt, ist dann vielleicht nicht immer hundertprozentig gut. Also nichts, wo man jetzt ein Produkt draus machen würde. Also die Bit-Error-Rate ist halt höher als bei einem richtigen Demodulator. So ein und man hat Synchronisierungsprobleme. Man hat beim Senden vor allen Dingen das Problem, dass man den richtigen Zeitschlitz erwischen muss, und wenn es vom Computer aus einem Non-Realtime-Betriebssystem über USB da in irgendeinen Wandler reingeht, das ist halt schwierig. Also da liegen so die Grenzen dieses Ansatzes. Der FPGA ist aber programmierbar und die neue Version hat auch einen viel größeren. Und ich denke, dass es da möglich wäre, zumindest eine kleine CPU drauf zu tun, um da die Protokollteile abzufeiern, die halt in Realtime auf irgendwas reagieren müssen, was mit dem Timing zu tun hat. Das USRP 2 ist in Beta. Das kann man demnächst kaufen. Entwickelt hat das ein gewisser Matt Etus von etus.com, die zusammen mit Eric Blossom. Also Eric Blossom hatte die Idee und hat die Softwareseite gemacht und die Hardwareseite hat Matt Etus gemacht. Sie sitzt in den USA und haben die Geräte auch schon gelegentlich vom Camp vorgeführt. Ja, ansonsten danke ich fürs zahlreiche Erscheinen. Danke den Leuten, die mir mit verschiedenen Stückchen Source Code weitergeholfen haben, insbesondere das GSM und das DEC-Team. Das hat mich doch sehr gefreut, dass ich das zum Laufen bekommen habe und auch zeigen konnte hier. Und ja, den vielen Menschen, die diese Software mitgehackt haben.